Liebe Traunreuther Geschwister, erst einmal ganz herzliche Grüße von uns Tittmoningern. Ich befinde mich hier jetzt gerade in unserem Gemeinderaum, wo wir uns jetzt gerade zur gleichen Zeit auch versammeln zum Gebet und zum Hören auf Gottes Wort wie ihr in Traunreuth. Schön, dass wir miteinander verbunden sind, wenn es jetzt auch nicht so ist, wie wir es sonst gewöhnt sind. Den Text, den ich gleich mit euch lesen möchte, der beginnt mit den Worten: Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Beim Reden mit Geschwistern merke ich, es gibt so eine Tendenz, die ist manchmal auch bei mir vorhanden, dass man denkt, lass uns in der Gemeinde doch nur über die schönen Dinge reden. Über das, was hilft, was positiv ist, was tröstet, was auferbaut. Und am besten lassen wir alles Negative weg. Aber so ein Denken ist eigentlich kindisch. Merkt es bei Kindern, da gibt es manchmal so bestimmte Kekssorten mit Schokolade, dann zerlegen die Kinder diesen Keks und schlecken die Schokolade raus und den Keks schieben sie weg und sagen, schmeckt mir nicht. Bei Paulus und in der Heiligen Schrift überhaupt gibt es immer nur den ganzen Keks. Die Heilige Schrift sagt, entweder du nimmst das Ganze oder du lässt es ganz bleiben. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Auch Widrigkeiten gehören zu einem Leben als Christ. Und wenn ich jetzt einen Text lesen möchte aus dem 2. Timotheusbrief, dann kannst du dir vielleicht im Geiste schon mal die Frage stellen, beim Lesen des Textes, was kennzeichnet eigentlich einen vorbildlichen Christen? Ich lese aus 2. Timotheus Kapitel 2, die Verse 3 bis 7. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit abmüht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Was kennzeichnet nach diesen Versen einen vorbildlichen Christen? Der Text hier zeigt mit drei Begriffen bzw. mit drei Berufen, worauf es dem Paulus bei Timotheus ankommt. Vielleicht noch ein paar Worte zum Hintergrund von diesem Brief. Der 2. Timotheusbrief ist der letzte Brief, der uns von Paulus überliefert ist. Es ist sozusagen so etwas wie ein Vermächtnis von Paulus an Timotheus. Der Paulus sitzt wieder wegen seines Glaubens im Gefängnis und er weiß aber jetzt, dass er nicht mehr entlassen wird. Er steht unmittelbar vor seiner Hinrichtung. Das können wir ja ahnen, wenn wir Kapitel 4, Vers 7 und 8 lesen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Der Paulus weiß, meine Tage sind gezählt. Und die ganze Lage um ihn hat sich sehr negativ entwickelt. Wir lesen in Vers 16 im Kapitel 4, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Wenn ich mir die lange Grußliste vor Augen halte, die Paulus geschrieben hat, also an die Römer geschrieben hat, mit so vielen Leuten, die er grüßt in der Gemeinde, die er kennt und die er schätzt, dann stellt sich mir hier die Frage, wo sind die alle jetzt? Das Christentum ist in dieser Zeit zu einem kriminellen Tatbestand geworden. Und viele machen da jetzt nicht mehr mit. Und weil der Paulus weiß, dass er nicht mehr lange lebt, und weil er weiß, dass der junge Timotheus eigentlich ein zaghafter junger Mann ist und sehr sensibel, und weil er weiß, dass dieser Timotheus leicht resignieren könnte jetzt in dieser Zeit, deshalb schreibt er seinem Jünger Timotheus diesen letzten Brief. Vielleicht kennst du auch solche Tage, wo du geneigt bist aufzugeben. Wo du nahe dran bist am Resignieren, wo du sagst, Herr, ich kann nicht mehr. Herr, ich will auch gar nicht mehr. Wo du am liebsten flüchten möchtest aus deiner Gemeinde, wo du vielleicht sogar zweifelst an deinem eigenen Christsein. Vielleicht war der Timotheus in so einer Situation. Er war Gemeindeleiter in Ephesus und noch sehr jung. Er sollte die Einheit der Gemeinde in Ephesus bewahren. Aber da waren auch Gegner und Irrlehrer, die von innen her die Gemeinde kaputt machen. Noch dazu sitzt jetzt das geliebte Vorbild, sein geistlicher Vater, der Paulus, im Gefängnis und signalisiert, dass er nicht mehr freigelassen wird. Und viele der treuesten Leute, das lesen wir auch im 2. Timotheus, haben sich von Paulus abgewandt. Und vielleicht erahnt der Timotheus, dass ihm was Ähnliches blühen wird. Für Paulus war die ganze Situation sicherlich viel schwieriger, aber der Timotheus war sensibel und er braucht jetzt dringend Motivation. Und so fängt das Kapitel 2 eigentlich so an, dass Paulus sagt, du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Er sagt zuerst, du Timotheus, da ist genug Gnade da, damit du stark sein kannst. Der Paulus sagt, da ist nicht genügend Kraft und nicht genügend Stärke in dir. Aber es ist immer genug Gnade von Gott da, um dich zu stärken. Da ist genügend Gnade für einen jeden von uns. Egal, in welcher Situation du gerade steckst. Aber du musst dich an die richtige Adresse wenden. Da ist genügend Gnade für einen jeden von uns. Und dann fordert der Paulus ihn heraus, nachdem er das gesagt hat, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Mit drei Vergleichen macht der Paulus jetzt deutlich, was einen guten Streiter Christi ausmacht. Und er zeigt es anhand von drei Berufen, bei denen es bei allen drei Berufen darauf ankommt, dass man dranbleibt. Der erste Beruf in Vers 4, ein Kriegsmann, Berufssoldat. Du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi, Vers 3, Vers 4. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Paulus sagt, ein Christ ist wie ein Soldat an vorderster Front. Aus dem echten Leben kennt es keiner von uns, weil wir nie im Krieg waren. Aber wir können es uns vorstellen, oder wie das ist. Während einem Einmarsch in Feindesland, vielleicht bei Dunkelheit, du siehst keinen Feind, aber du weißt, dass er sich in unmittelbarer Nähe befindet, da bist du voll konzentriert bei der Sache. Wenn du weißt, dass du jederzeit in einen Hinterhalt geraten kannst, da sind alle Sinne angespannt. Da lässt du dich nicht ablenken, da kommst du nicht auf die Idee, mit deinem Kumpel noch eine Runde Karten zu spielen. oder noch ein Selfie zu machen oder irgendein Filmchen anzugucken auf dem Smartphone. Ein abgelenkter Soldat ist schon bald ein toter Soldat. Du lebst konzentriert auf eine Sache. Und ein bisschen davon, was haben wir gemerkt jetzt in den letzten Wochen und Monaten, oder? In unserer Corona-Zeit. Da gibt es für manchen unter uns jetzt einen neuen Feind und der heißt Covid-19. Und viele richten derzeit ihr ganzes Leben auf diesen kleinen Erreger ein. Beim Einkaufen an der Kasse, oh, komm mir nicht zu nahe. Nach dem Einkauf, Hände waschen. Eine Frau, habe ich gehört, hier in Tittmoning, die kauft ein und lässt ihre Sachen erst einmal 3 Tage im Auto liegen, bevor sie sie dann auspackt und in der Wohnung verräumt. Sicher ist sicher. Manche schauen vielleicht stündlich die Nachrichten an, es könnte ja was Neues dabei sein. Wir sind zwar noch weit weg von dem Bild hier in Vers 4, aber Parallelen gibt es da schon. Volle Konzentration auf eine Sache. Wir müssen den Feind niederringen oder aufpassen, dass er uns nicht übermannt. Und dafür müssen wir natürlich einiges in Kauf nehmen. Das haben wir auch heute Morgen hier in diesem Raum, in unseren Räumen, bei euch auch in Traunreuth. Es ist nicht so, wie wir es normalerweise haben. Und der Paulus sagt, so soll euer Leben sein, wenn es um Christus geht. Ablenkungen sind unerwünscht. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht. Wer mit Christus lebt, verstrickt sich nicht. Eine Jugendliche von uns, die Sarah Blitz, die strickt zurzeit. Die hat das Stricken neu entdeckt. Ich denke mir, Stricken ist gut. Aber verstricken. Das bedeutet nicht, dass Paulus hier sagt, also du sollst jetzt kein Hobby mehr haben, aber dieses Hobby darf dich nicht vereinnahmen. Genauso wenig wie deine Arbeit. Genauso wenig wie irgendwelche Beziehungen. Essen, Trinken, Haus und Hof soll nicht der Sinn deines Lebens sein. Unsere Ablenkungen dürfen uns nicht fesseln. Und auch unsere Beziehungen dürfen uns nicht verstricken. Nichts darf einen Soldaten so vereinnahmen, dass er darüber den Kampf vergisst. Es wird sicherlich bei euch in Traunreuth noch viel Thema sein, wenn ihr das Buch Josua liest. In Kapitel 4, Vers 10 lesen wir von einem Mitarbeiter von Paulus und er sagt über Demas, er hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat und er ist nach Thessalonik gezogen. Wir wissen nicht, was den Demas nach Thessalonik gezogen hat, aber er ließ sich von der Welt einwickeln. Auf welche Sache soll sich der Timotheus denn eigentlich konzentrieren? Ich habe bis jetzt immer nur gesagt, volle Konzentration auf die eine Sache. Worum geht es denn eigentlich? Ich glaube, es steht in Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue ich treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und Paulus sagt, Timotheus, darum geht's. Es geht hier um das Weitergeben des Evangeliums von der wichtigsten Botschaft, die hier auf der Erde läuft. Der Paulus weiß, dass er demnächst stirbt und der Paulus weiß, dass er diese Botschaft hier auf dieser Welt nicht mehr weitergeben wird. Und von daher weiß der Paulus genau, was jetzt zum Schluss noch wichtig ist. Damit diese Botschaft von Jesus weiterläuft, braucht es von einer Generation zur nächsten eine Staffelübergabe. Und hier übergibt Paulus sozusagen die Staffel, die Verantwortung an Timotheus und sagt, konzentriere dich wie ein Soldat im Krieg auf diese eine Sache. Du bist ein treuer Mann. Und das, was du von mir bekommen hast, das vertraue ich jetzt wieder anderen jungen Leuten an, die treu sind. Und das ist so wichtig, dass du dich nicht in Nebensächlichkeiten verstricken darfst. Hier musst du dir zum Beispiel als Familienvater die Frage stellen: Was ist deine Konzentration in deiner Familie für deine Kinder? Ist es, dass du die Kinder ernährst? Das ist sicher wichtig. Dass du die Kinder mit Gottes Wort ernährst, das ist sicher wichtiger. Aber dass du deine Kinder so erziehst, dass sie sich selber mit Gottes Wort ernähren können, das wäre das Beste. Deshalb war es uns am Anfang von dieser Corona-Krise gleich sofort ein Anliegen, dass jetzt die Väter in den Familien die Verantwortung übernehmen und mit der Familie Gottesdienste abhalten. Nicht einfach nur vorm Fernseher sitzen und am Telefon und irgendwo fallen die Kinder hinten runter, sondern dass sie erkennen, es ist unsere Verantwortung, mit den Kindern das ihnen jetzt klar zu machen, uns ist der Gottesdienst so wichtig, dass er nicht ausfällt. Und deshalb haben wir, und das machen jetzt unsere Sonntagsschulleiter, dass sie Pakete schnüren am Samstag und am Samstag die zu den Familien bringen, damit diese Familien eine Anleitung haben, wie sie diesen Familiengottesdienst feiern können. Jetzt sagen manche Väter: Ja, du Schorsch, du hast leicht reden, du hast ja keine Kinder. Ja, das stimmt auch. Viele von euch sagen: Ja, das ist ein Kampf. Genau das sagt Paulus ja auch. Es ist ein Kampf. Und es ist nicht eine Sache, die leicht ist, wenn die Kinder nicht wollen. Aber jeder kleine Ansatz ist, glaube ich, hier wichtig. Paulus spricht vom Soldatendienst und seine Anwendung lautet: Konzentrier dich auf die wichtigste Aufgabe in deinem Leben. Immer wieder sagt in anderen Briefen: Trachtet nach dem, was droben ist. Sucht Christus und nicht das, was hier auf Erden ist. Was ist die Hauptsache deines Lebens? Der Pastor Busch, der hat mal mitbekommen, dass zwei Männer über ihn geredet haben. Sie haben ihn aber nicht entdeckt. Und er stand mit dem Rücken zu ihnen und hat zugehört. Und da sagte der eine: Eigentlich ist dieser Pfarrer Busch ja ganz in Ordnung, aber er hat einen Vogel. Und der andere fragt: Ja, was für einen Vogel hat denn dieser Busch? Und erst wieder sagt der andere: Ja, der redet immer von Jesus. Und der Wilhelm Busch, der hat von hinten zugehört und denkt sich: Dieses Kompliment habe ich ja gar nicht verdient, wenn es doch bloß so wäre. Vielleicht kannst du dir das auch zum Gebet machen. Lieber Vater, schenk mir doch bitte mehr Konzentration auf Jesus. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und mit Vers 5 kommt der Paulus zum nächsten Vergleich. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Hier geht es jetzt um keinen Soldaten, sondern um einen Athleten. Und beim Athleten geht es dem Paulus jetzt nicht um die Konzentration, obwohl das bei Sportlern auch wichtig ist, aber hier bei diesem Vergleich betont Paulus die Wettkampfregeln. Jeder Wettkampf hat bestimmte Regeln, das wussten die Griechen ganz genau. Die erste Regel bei einem griechischen Wettkampf war: Um überhaupt teilnehmen zu können, musst du ein Grieche sein. Übertragen auf das Geistliche: Du musst überhaupt erstmal ein wiedergeborener Christ sein, um Gott dienen zu können. Die zweite Regel: der Wettkämpfer in der Antike, wenn er an den Olympischen Spielen oder an anderen Wettkämpfen teilnahm, war verpflichtet, mindestens 10 Monate vorher intensiv zu trainieren. Übertragen auf uns könnten wir sagen, wir leben in einem ständigen Training. Und das Training heißt laut Jesus nicht Selbstverwirklichung, sondern Selbstverleugnung. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Und die dritte Hauptregel betraf den Wettkampf selber. Der griechische Wettkämpfer musste sich an die Vorgaben beim Wettkampf selber halten. Beim Laufen auf der Bahn nicht ständig die Bahnen zu wechseln, sondern auf der Bahn bleiben. Für uns heißt es, dass wir uns an die Vorgaben des Wortes Gottes halten. Was das Wort Gottes sagt über Heiligung und über unseren Lauf auf der Laufbahn. Wer sich nicht an die Regeln hält, bekommt keinen Siegeskranz. Nochmal die Worte von Paulus in Kapitel 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft und den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. In Vers 6 bringt der Paulus jetzt noch einen dritten Beruf ins Spiel als Vergleich für einen Christen. Vers 6. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Hier ist irgendwie ein Unterschied zu den ersten beiden Vergleichen, oder? Du kennst vielleicht einen bekannten Soldaten oder Feldherrn oder General. Du kennst sicherlich auch einen berühmten Sportler. Aber hast du schon mal gehört von einem berühmten Bauern? Dem Landwirt geht es nicht um den Siegeskranz. Einem Bauern geht es nicht, dass er irgendwann einen Ehrenplatz bekommt auf einem Podest. Sondern einem Bauern geht es um die Frucht. Der Ackerbau ist nicht so spannend und nicht so ehrenhaft wie die Aufgabe eines Soldaten oder eines Athleten. Und doch steht der Bauer in dieser ehrenwerten Liste hier. Weil er ackert, weil er rackert, weil er sich abmüht Tag und Nacht, weil er weiß, dass sich das Wetter nicht nach ihm richtet, sondern er muss sich nach dem Wetter richten. Und zur Zeit von Paulus gab es noch keine Maschinenbauern. Da wurde mit der Hand ausgesät und mit den Rindern gepflügt. Und gerade bei dieser Arbeit wird dieser Vers 1 ja so besonders deutlich. Sei stark in der Gnade. Im christlichen Dienst braucht es immer beides. Meinen Einsatz und seine Gnade. Der Bauer kann ackern, der kann pflanzen. Vielleicht kann er ein Stück weit gießen. Aber Gott muss am Ende das Gedeihen geben. Und letztendlich hängt das Begießen auch von Gott ab. Und weil sich der Landwirt so abmüht, hat er Anspruch auf die ersten Früchte. Das wird hier vom Bauern gesagt. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Also er nimmt als erster den Apfel vom Baum und beißt rein und sagt sich, das ist eine gute Ernte. Hat der Herr geschenkt. Was ist hier die Anwendung für einen Christen? Es sind alle geistlichen Segnungen da für alle Gläubigen. Die Bibel ist voll davon. Aber den ersten und den größten Segen hat der, der sich abrackert. Den ersten Segen hat der, der sich abmüht für den Herrn. Ich hätte vieles nicht, wenn ich nicht im Verkündigungsdienst stehen würde. Von daher ist das ein Vorrecht, gell? Aber wenn ich das als Vergleich nehme, wenn ich für eine Predigt oder für einen Hauskreis vielleicht 10, 15 Stunden einsetze, mich reinknie in einen Bibeltext, damit da am Ende eine Predigt rauskommt, dann habe ich auf dem Weg bis zur Predigt schon viel Früchte genossen. weil ich eben länger daran gearbeitet habe, als wie einer, der eine halbe Stunde in der Predigt sitzt und sich das anhört. Oder wenn du durch deinen Einsatz und durch Gottes Gnade jemanden aus Traunreuth oder woanders zum Glauben, zum Herrn Jesus führen darfst. Wenn dann der erste Tag ist, wo diese Person seinen Glauben bezeugt in der Gemeinde und beim Brotbrechen teilnimmt, dann bin ich überzeugt, dann bist du der Erste und derjenige, der sich am meisten freut über diese eine Person. Du wirst es genießen. Der Soldat, der Athlet, der Ackerbauer. Das sind drei Titel, die uns der Apostel Paulus zeigt, damit wir wissen, worauf es in unserem Leben als Christ ankommt. Es sind eigentlich drei Stichworte. Das erste, Konzentration. Das zweite, Einhalten von Regeln. Und das dritte, beharrlich arbeiten. Und weil es dem Paulus so wichtig ist, unterstreicht das nochmal in Vers 7 und sagt, bedenke diese Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Er sagt, Timotheus, das musst du begreifen, um was es eigentlich geht. Und je mehr du diese praktischen Wahrheiten in deinem Leben ergreifst, umso mehr wirst du entdecken, dass diese Wahrheiten plötzlich dein Leben ergreifen. Plötzlich hast nicht mehr du Gottes Wort im Griff, sondern Gottes Wort hat dich im Griff. Und dann wird genau das passieren, was in Vers 2 steht, ganz automatisch wahrscheinlich. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die wieder treu sind, es anderen weiterzugeben. Ganz zuletzt möchte ich gern mit Jesus abschließen, weil in dieser Predigt wenig über den Herrn Jesus geredet wurde. Was war das Vorbild vom Herrn Jesus? Auch unser lieber Herr war ein Soldat. Er war wie ein Soldat. Er hat alle Widerwärtigkeiten erduldet. Er gehorchte seinem Vater kompromisslos. Er hat sich nicht verstrickt in nebensächliche Dinge, sondern er ging ans Kreuz voller Konzentration auf seine Mission. Und so hat er am Ende sagen dürfen, so ähnlich wie Paulus hier schließt, es ist vollbracht. Jesus war wie ein Athlet, der alle Regeln gehalten hat. Aber er hat sie in erster Linie nicht für sich gehalten, sondern für uns, für einen jeden von uns. Und Jesus war auch wie ein Bauer auf einem dürren Land, der sich abmüht, um ein bisschen Frucht zu bekommen. Aber nach Johannes 12 war er nicht nur der Bauer, sondern er war das Samenkorn in der Hand des Bauers und er ließ sich ausstreuen auf dem Boden. Und das Weizenkorn fiel in die Erde und starb und es brachte viel Frucht. Schaut, und seine Frucht sind wir. Kleine Häuflein, das hier in Tittmoning sitzt, das Häuflein, das bei euch in Traunreuth gerade anwesend ist, aber all die anderen, die auch zuhören. Und all die anderen Gemeinden, die sich heute auch versammeln, wieder anfangen, sich zu treffen. Der Einsatz von Paulus, letztendlich der Einsatz vom Herrn Jesus, hat sich gelohnt. Und darüber dürfen wir unseren Herrn Jesus Christus von Herzen danken und preisen. Amen.